mit Katja Weber. Mensch, Tintenfisch, Biene, Vogel. In den vergangenen beiden Tagen haben wir Beiträge zum Denken und zur Hirnleistung dieser Lebewesen gesendet. Entstanden sind die Vorträge anlässlich der Tagung Evolution der Kognition – Denkende Tiere auf Einladung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dabei wurde deutlich, dass die Begriffe Intelligenz und Denken vieldeutig sind, vielleicht auch gezielt umgewertet werden müssen. Heute hören Sie die Podiumsdiskussion der vier Wissenschaftler, die zur Konferenz Evolution der Kognition beigetragen haben. Diese sind der Biopsychologe Onno Güntekün von der Ruhr-Universität Bochum, der Neurobiologe Michael J. Kuba von der Hebrew University in Jerusalem, der Neurobiologe Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin und der Gehirnforscher Gerhard Roth von der Universität Bremen. Moderiert wird die Runde vom Leiter des Wissenschaftsressorts beim Berliner Tagesspiegel, Hartmut Wehwetzer. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung am 10. März 2010 in Berlin.
Und ich fange gleich mal mit dem Kleinsten, mit dem Thema Mini-Gehirn an. Professor Menzel, wenn man diese winzigen Gehirne sich anschaut und was sie leisten können, fragt man sich natürlich, wann beginnt eigentlich das Denken? Also gibt es sowas wie ein Denkbit, ein Denkatom, also die kleinste denkbare denkende Einheit, sagen wir mal. Können noch weiter drunter, können, sagen wir mal, Bakterien denken? Was ist mit Pflanzen? Also gibt es so eine Art Denkatom?
Das glaube ich nicht, dass es ein Denkatom gibt. Also Intelligenz oder Denken ist sicherlich eine Leistung, die aus sehr vielen Facetten besteht. Und ich glaube, Herr Güntekün hat sehr schön am Schluss darauf hingewiesen, dass wir nicht so richtig wissen, wie wir das angehen können. Wir haben sicherlich einen Katalog von Paradigmen, sozusagen exemplarischen Versuchssituationen, die uns einen Hinweis darauf geben, dass für ähnliche Aufgaben auch ähnliche Lösungsstrukturen von Nervensystemen im Laufe der Evolution entwickelt werden. Und die Frage ist nun, wenn es eine solche graduelle in der Komplexität der logischen Operationen, die dafür notwendig sind, aufsteigende Form von typischen Versuchssituationen gibt, dann kann man genau genommen nicht irgendwo eine scharfe Grenze ziehen. Man würde sich darum bemühen, zum Beispiel zu sagen, wenn es keine Eigenerkenntnis gibt, wenn also die Identifikation des Gehirns mit sich selbst nicht vorhanden ist, dann würde ein wesentliches Kriterium des Denkens und der Intelligenz fehlen. Und dann könnte man vielleicht sagen, darüber verfügen also nur Tiere, die den Spiegeltest bestehen. Nun, es gibt andere Formen, wie die Frage angegangen werden kann, ob so etwas wie eine Eigenidentifikation besteht. Und es gibt zum Beispiel überzeugende Hinweise, dass Insekten auch darüber verfügen können. Zum Beispiel Papierwespen haben in einer kleinen sozialen Gesellschaft, haben sie eine individuelle Erkennung von sich selbst und von den anderen. Das machen sie auch mit einem millionenfach kleineren Gehirn als das von Säugetieren. Wenn man die Frage stellt, welche Art von Lernvorgängen eine Rolle spielen, dann kann man auch wieder eine Komplexitätsskala aufspannen. Und dann wird man bestimmte finden, die nicht von Tieren überhaupt oder nicht von Tieren mit größeren Nervensystemen geleistet werden können. Wobei die Schwierigkeit schon besteht, etwa auf der Skala von Lernfähigkeiten, Regeln extrahieren, Repräsentationen zu kreieren aufgrund des Lernens, einen solchen Satz, wie ihn Herr Güntekün am Schluss gesagt hat, dass nämlich die Masse irgendwie die Leistung bestimmt, nachzuvollziehen. Ist denn der Unterschied zwischen einem Gehirn mit 900.000 Neuronen und einem mit 10 Milliarden Neuronen ein derartiger, dass etwa im Sinne dieser Skala von lernbezogenen Leistungen irgendwo eine scharfe Grenze zu sehen ist? Ich glaube nicht. Also es ist eine falsche Erwartung, um kurz zu antworten, wenn man meint, man könnte dieses aus einer Fülle von Teilleistungen zusammengesetzte Fähigkeit, die wir dann insgesamt als kognitive Leistung, Intelligenz und Denken bezeichnen, irgendwo eindeutig abschneiden. man wird immer mit einer Konstellation von kooperierenden Teilleistungen zu tun haben und die sind entweder mehr oder weniger reichhaltig.
Das heißt aber, das Denken würde aus Ihrer Sicht schon Nervenzellen voraussetzen und vielleicht eine bestimmte Form von Schaltkreis, einfachen Schaltkreis.
Sozusagen. Zweifellos. Also man weiß zum Beispiel, dass solche neuronalen Systeme, die nicht über Synapsen verfügen, etwa bei Einzellern, dass bei denen auch nicht einmal assoziatives Lernen vorliegt. Und assoziatives Lernen ist sicherlich eine von den Fähigkeiten, die überhaupt der Ausgangspunkt ist für jede Form von weiteren kognitiven Leistungen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, über besondere kognitive oder wie auch immer geartete Leistungen bei Pflanzen oder Bakterien oder Einzellern zu sprechen. Es ist in der Tat, die Voraussetzung ist ein in einem Netzwerk zusammenwirkendes Nervensystem, was über modulierbare Synapsen verfügt.
Ja, die nächste Frage geht an Herrn Kuber und Herrn Winterkühn. Wir haben ja eben schon gehört, es gibt diese Scala Naturae offenbar nicht, also eine Stufenleiter der Entwicklung in der Evolution, wo zwischendurch eben irgendwann Tintenfische kommen und dann Vögel und schließlich Säugetiere und der Mensch, sondern wir haben uns das nicht als Stufenleiter vorzustellen, sondern eher als so eine Art Busch, wo verschiedene Sprossen dran sind, die alle parallel hochwachsen. Also zum Beispiel die Oktopusse oder die Krähen und Rabenvögel, die eine ganz eigene Intelligenzentwicklung durchmachen, die ganz eigene Gehirne haben, die am Ende trotzdem Dinge können, die auch sonst, wo wir bisher dachten, dass das nur Säugetiere können, was natürlich ein bisschen die spekulative Frage nahelegt, gibt es da sozusagen, obwohl man das ja nicht annehmen soll in der Evolution, gibt es da nicht doch eine Tendenz sozusagen zum Denken, die in der Natur angelegt ist, die sich auf verschiedenen Wegen ihren Weg bahnt?
Herr Kuber. Also was man bei gerade den Kopffüßern eigentlich sehr schön sieht, an der Theorien sozusagen zur Intelligenz der Kopffüßer, ist die, dass sie von sehr langsamen, wenig mobilen, stark gepanzerten Tieren sich zu sehr mobilen, stärker intelligenzbegnadeten Tieren entwickelt haben, die mobiler sind. Also die Fähigkeit, schnell auf sich ändernde Umwelteinflüsse zu reagieren, die Fähigkeit, schnell auf einen Fressfeind zu reagieren, die Fähigkeit, schnell sich auf neu entwickelnde Beutetiere einzustellen, ist schon eine Eigenschaft, die einem evolutionär sehr viel bringt und die wir dann nachher sozusagen von hinten herum als Wissenschaftler zu testen versuchen. Es ist ja alles, was wir im Grunde genommen machen, wir versuchen das Rad neu zu erfinden, oder wir versuchen zu beschreiben, wie die Natur das Rad erfunden hat mit vielen unserer Versuche. Und gerade bei den Oktopussen ist es einfach so, dass die durch den Druck von modernen Fischen und auch anderen Fressfeinden und Beutetieren im Meer einfach gezwungen worden sind, damit auch intellektuell mitzuhalten. Und dadurch gibt sich dann eben auch einfach zwangsläufig möglicherweise diese größere Intelligenz, weil ich zumindest so intelligent sein sollte, wie mein Konkurrent hoffentlich.
Okay. Alle Tiere müssen auf ähnliche Dinge reaktionsfähig sein. Alle müssen essen. Also da sie essen bzw. fressen müssen, müssen sie, wenn Nahrungspartikel vorhanden sind, müssen sie dran gehen und müssen das irgendwie konsumieren. Alle Tiere haben vor irgendetwas Angst, weil irgendwas kann gefährlich werden. Das heißt, das muss man erkennen und davon muss man möglichst weggehen. Diese Stimulus-Ebene besitzen alle Lebewesen, die in diesem einfachsten denkbaren Sinne denkfähig sind. Ein wichtiger Schritt in der kognitiven Entwicklung ist die Loslösung vom Stimulus. Das heißt, ich sehe diese Gummibärchen und ich finde die klasse, aber ich will die jetzt nicht essen, weil, wie sieht das aus? Alle Leute gucken zu. Und ich will ja gut aussehen. Das heißt, ich merke mir die Gummibärchen und wenn alle weg sind, esse ich die. Ich kann das eine Stunde aufschieben. Ich bin nicht stimulusgebunden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das können nicht alle Tiere. Bloß um das zu leisten, muss ich eigene Strukturen in meinem Gehirn entwickeln, die die Stimulusbehaftung zwar nicht antasten, weil die brauche ich ja nach wie vor, aber die Stimulusbehaftung kontrollieren können, für eine längerfristige Zielerreichung. Dazu brauche ich mehr Nervenzellen. Und das ist, um es ganz kurz nochmal klarer zu machen, wir beobachten ja auch bei den Insekten dieses Mehr an Gehirn, wenn bei einer ganzen Reihe von Lebewesen zum Beispiel die ökologischen Nischen größer werden. Auch Insekten haben ja unterschiedlich, man kann ja eine Allometrie der Hirngrößen der Insekten machen, soweit ich weiß. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel für die Notwendigkeit dessen. Wenn ich eine Architektur habe eines Insekts, eines Oktopus, eines Vogels, eines Säugetiers, kann ich nicht ohne weiteres meine Architektur verändern. Ich bin evolutionär daran behaftet, aber ich kann immer was draufsetzen. Und ich kann bestimmte Funktionen dazu addieren. Bloß dann erzeuge ich mehr Masse. Und das ist das, die sind diese Sprünge, die wir letztendlich sehen. Das heißt, auf Ihre Frage, ist das Denken in der Natur? Ja, das Denken ist in der Natur. Ich will die Gummibärchen, ich brauche die zum Überleben. Und gleichzeitig kann ich in einer ökologischen Nische sein, in der ich mir das aufsparen muss. Weil ich dann viel mächtiger bin gegenüber meinen Konkurrenten in meinen Handlungsprozessen. Und das sind genau diese Stufenleiter, jetzt bin ich doch bei Stufenleiter, die letztendlich einige Spezies dann dazu gemacht haben, dazu gewonnen haben und andere eben nicht, aus welchen darwinistisch-evolutionären Gründen auch immer.
Also, dass es mehr Geist gibt in der Natur, ist kein Naturgesetz, sondern es ist einfach der schnöde Selektionsvorteil sozusagen.
Selbstverständlich. Mehr Neuronen kosten wahnsinnig viel Energie. Ja. Das tue ich nicht, ohne dass es mir was bringt.
Kurze Nachfrage, gibt es eigentlich auch Hinweise in der Natur, dass Tiere ihr Gehirn abgebaut haben, weil es vielleicht ein Vorteil war?
Jede Menge, okay. Klar. Evolution ist genauso viel ein Hoch als auch ein Runter. Es ist Anpassung. Und wenn die Anpassung jetzt ist, dass ich als Parasit besonders gut zurechtkomme, dann muss ich radikal abbauen. Und dann hänge ich mich an meinen Wirt dran, bin auf ein Drittel meiner ursprünglichen Größe, habe kaum noch Nervenzellen, aber ich habe ein tolles Leben. Ich habe meine ökologische Nische gefunden und bin erfolgreich.
Ja, Herr Professor Roth, Sie haben sehr schön gesprochen darüber, was den Menschen, was uns unser Gehirn einzigartig macht, zumindest mit in gewissen Teilen. Jetzt andersherum, es gibt ja viele Menschen, die auch Tieren eine sagenhafte Intuition zum Beispiel nachsagen. Die sagen, also mein Hund, der spürt genau, wenn ein Bekannter kommt, das weiß der schon, bevor der Bekannte überhaupt da ist, der kommt erst in 10 Minuten, aber der merkt das. Rupert Sheldrake zum Beispiel, der englische Forscher, hat ja darüber ganze Theorien entwickelt. Gibt es dafür Indizien, dass Tiere solche besonderen Fähigkeiten haben, die wir vielleicht nicht haben?
Also bisher ist das nicht gelungen. Der Mensch ist schon ziemlich gut und überragt, bis auf bestimmte Sinnesleistungen, dass wir nicht UV-Licht sehen können oder Erdmagnetfelder nicht erkennen können. Aber was intelligente Leistungen betrifft, ist der Mensch schon an der Spitze, aber er ist nicht einzigartig, wenn man mal von der Sprache ein bisschen absieht. Und es gibt überhaupt nichts Übernatürliches. Irgendwo, jedenfalls hat man seit 100 Jahren geforscht und nichts gefunden, was nicht diesen engen ökologischen Zusammenhang von Intelligenz und Überlebensleistungen hat. Und man könnte auch sehen, in die Evolution des Menschen hineingehen, was waren die evolutiven Bedingungen, als ein Proto-Schimpanse, der dann nun plötzlich in der Savanne überleben musste. Also auch hier hat sich nicht irgendwas Übernatürliches, komplett Emergentes ergeben. Ich wollte zu dem, was meine Kollegen gesagt haben, sagen, ich habe mich jetzt im letzten Jahr sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, auch unter anderem mit der gütigen Mithilfe all dieser 3 Kollegen, die neben mir sitzen, bei der Frage, gibt es nicht doch Grundprinzipien, die bei aller großen Verschiedenheit der Zahl der Neuronen irgendwie auffallen, ohne jetzt behaupten zu wollen, da hätte man schon den Stein der Weisen gefunden. Und es ist, wenn man es ingenieurmäßig mal anguckt, dann fällt einem auf, die Zentren, von denen wir annehmen, dass sie mit Arbeitsgedächtnis hoher aktueller Lernleistung zu tun hat, die Pilzkörper der Insekten, der Biene, der Vertikallobus von Oktopus, das berühmte Nidopallium caudolaterale, das Herr Professor Günther Kühn so wunderbar beschrieben hat, und Teile des Kortex des Menschen, dass die, wenn man rein ingenieurmäßig das beguckt, Ähnlichkeiten aufweisen. Und wenn man das noch weiter runter destilliert, dann würde ich jetzt mal sagen, es kommt nicht auf die Zahl der Neuronen an, sondern auf die Geschwindigkeit, mit der diese Nervenzellen interagieren, ganz schnell. Und das kann man mit 100.000 oder 300.000, wenn sie extrem klein und extrem dicht gepackt sind, offenbar fast so gut wie wir mit unseren 10 Milliarden. Es könnte sein, dass die Intelligenz in ganz bestimmten Verarbeitungsalgorithmen sind, wie man sie bei den Tieren findet. Und wenn Tiere diese Netze, man könnte von assoziativen Netzwerken die sehr schnell taktig sind, sprechen. Wenn die das nicht haben, können sie die Leistung nicht vollbringen. Das heißt, ich will das ganz hypothetisch sagen, auch wenn dieses Nidopallium, was Herr Güntegen gezeigt hat, scheinbar ganz anders aufgebaut ist als der Kortex der Säuger, so ist, wenn man die Feinstruktur anguckt, sind große Übereinstimmungen. Und beim Vertikallobus, bei Oktopus, sieht das fatal ähnlich aus. 50 Millionen Neuronen und nicht 10 Milliarden. Aber wir haben schon gelernt, wenn man das sehr dicht packt, dann hat man plötzlich eine große Leistung. Und ich weiß nicht, wie mein Freund Randolf Menzel davon denkt, in den Pilzkörpern ein paar hunderttausend Neuronen. Wir wissen, das sind die kleinsten Nervenzellen.
Pilzkörper, wenn Sie das kurz erklären vielleicht. Pilzkörper, was das sind?
Das sind die Zentren, das kann Herr Menzel viel besser, wo all das beherbergt ist, wovon er gesprochen hat.
Ne? Naja,
also vielleicht
ist das so, vielleicht auch nicht.
Ja,
vielleicht ist das so. Das heißt also, was wir tun im Augenblick, ist ganz spannend, wir kreisen sozusagen um etwas herum, was wir nicht wissen, und wir versuchen es einzukreisen, einmal über die Zahl der Neurone, über die Größe der zuständigen Bereiche, sowas wie Arbeitsleistung innerhalb sozusagen Kompartimentierung im Nervensystem, und dann sowas Geheimnisvolles wie Schnelligkeit der Erregungsausbreitung oder deren Verarbeitung. Und gut, also, nachdem wir zugegeben haben, dass wir es nicht wissen, hätten wir aber den Verdacht, dass als nicht so sehr die Menge der Neurone eine so gravierende Rolle spielt, denn denken wir dran, in der Allometrie ist der wesentliche Parameter die Körpergröße, der die Menge der Neurone bestimmt. Und ein ganz kleiner zusätzlicher Faktor, diesen kleinen Schritt, den man nur mit einem Haufen Statistik dann noch rausbekommt. Und das bedeutet schon, dass also, wenn ich ein kleines Tier bin, dann ist die zuständige Steuerinstanz eben auch klein und kann im Verhältnis offensichtlich das Gleiche leisten. Ja. Ja. Was aber wiederum bedeutet, dass es also auf die absolute Zahl der Neurone nicht ankommen kann. Natürlich, wenn es um eine von diesen geheimnisvollen, besonderen Arten der neuronalen Verschaltung geht. Also wir können ja mal einen Begriff reinwerfen, der so attraktiv im Augenblick ist innerhalb der Neurowissenschaft, die Art und Weise, wie sie in der Zeit, die Neuronen in der Zeit sich zusammenkoppeln, die Synchronie etwa über kürzere Entfernungen von gekoppelten Formen von Erregungsmustern, dann könnte das...
Das heißt, dass die Nerven zusammenschwingen und die einzelnen Nervenzellen oder
schwingen im Sinne von in bestimmten zeitlichen engen Fenstern Erregungen gleichzeitig zu erzeugen und dadurch eine Musterparameter zu kreieren, der über eine größere Zahl von beteiligten Neuronen wirkt. Und wenn man das annimmt und gleichzeitig sagt, dass dann die kleinen Gehirne wegen ihrer kürzeren Abstände der Neurone, der vielleicht besonders dichten Packung, wie das in den Pilzkörpern der Fall ist, und dann auch einer bestimmten Art und Weise, wie dort in den synaptischen Verknüpfungen solche Arten von synchronen Entladungen entstehen, dann würde vielleicht das ganze Argument mit der Zahl und der Größe des Gehirns, der Zahl der Neurone, die Größe des Gehirns, mehr oder weniger verschwinden. Es geht vielleicht gar nicht darum, bestimmte Formen von kognitiven Leistungen durch Menge zu lösen, sondern durch eine noch zu entdeckende Form von kritischer neuronaler Verarbeitung.
Ich würde das gerne ergänzen. Wenn wir uns nur mit der kühnen Aussage von Herrn Güntegen beschäftigen, manche Rabenvögel, die er dargestellt hat, sind so intelligent wie Schimpansen. Nehmen wir mal an, es ging nicht um Schimpansen, sondern um Makakenaffen. Die haben 250, 300 Millionen Neurone in ihrem Kortex. Jetzt die Frage, die Gehirne von den Elstern sind sehr viel kleiner. Wie viele Neuronen haben die? Und ich habe das jetzt mal überschlagen, kürzlich. Ich habe es auch Herrn Güntegen schon erzählt. Ich komme auf 150 Millionen. Winzigste Zellen, extrem dicht gepackt, also hier ist der Unterschied keineswegs gewaltig. Wir haben ein paar Milliarden, aber ein riesen Makakengehirn, sage ich mal so, und ein winziges Elsterngehirn, die sind von der Neuronenzahl gar nicht so unterschiedlich, aber wenn man die auch noch ganz eng packt, dann ist plötzlich dieses Gehirn wesentlich intelligenter als das Gehirn eines Makaken. Das heißt, wenn man genau das, was du sagst, mit weniger Neuronen sehr viel effektiver ein Arbeitsgedächtnis, dieses assoziative Gehirn, die Netzwerke konstruiert, da kann man mit sehr viel wenig sehr viel leisten. Wir haben ein großes Gehirn, weil wir groß sind und ein bisschen dazu. Aber die Elefanten und Wale und Delfine sind bei weitem nicht so intelligent wie wir und die Elstern sind intelligent als Wale und Delfine. Das muss man mal, das ist ein Unterschied von 1 zu 10.000. Und du hast völlig recht, wir müssen in eher abstrakten Algorithmen denken, die, und das wäre dann auch auf der Hand zu liegen, vielfach unabhängig voneinander in der Natur verwirklicht wurden, bei den Bienen, beim Oktopus, bei den Elstern und bei den Primaten. Das wäre eine Möglichkeit.
Also haben wir doch so ein bisschen kleine Denkatome. Jetzt keine Atome natürlich, aber so kleinste Einheiten sozusagen, die funktionieren.
Es sind Algorithmen, es sind Verarbeitungsmechanismen, keine Atome in dem materiellen Sinne.
Keine Atome im materiellen Sinne.
Aber das ist alles hypothetisch und noch zu hinterfragen.
Ich glaube, darf ich noch eine Bemerkung dazu machen? Ich glaube, die spannende Frage ist, gibt es trotz dieser Sorte von gradueller Beitrag der verschiedenen neuronalen Netze sowas wie eine kategoriale Sprünge, die dann zu kognitiven Leistungen führen, die nicht von einem kleineren Gehirn erzeugt werden können. Und die gibt es ganz sicher. Aber wie identifizieren die wir? Also könnten das Problem nämlich, das die Wissenschaftler sehr häufig haben, ist, dass negative Ergebnisse keine überzeugende Aussagekraft haben. Wenn ich finde, ein Tier kann was nicht, ja, zum Beispiel, wenn bestimmte Leistungen bei den Bienen nicht auftreten, wie zum Beispiel relationale Inferenzen, dass also sozusagen in Gruppen die jeweils relationale Größe oder Bedeutung gelernt werden soll. Das können sie nicht. Nun, möglicherweise haben wir das Experiment falsch gemacht oder es ist keine biologisch sinnvolle Aufgabe für dieses Tier in seiner ökologischen Nische und dann macht es auch keinen Sinn, eine solche Frage zu stellen. Wir sind also mit den Paradigmen, die wir anwenden, können ungeheuer eingeklemmt. Das ist zum Beispiel ein Problem auch bei den Tintenfischen. Es gibt die Beobachtung, dass die Oktopusse durch Beobachtung voneinander lernen können. Ja? Und manche Leute sagen, das ist also ein tolles Experiment und da ist was Fantastisches rausgekommen. Und durch Beobachtung lernen ist ja immerhin eine ganz erstaunliche Leistung, kognitive Leistung. Wenn man dann genauer in die Experimente hineinschaut, dann kommen einem Zweifel möglicherweise. Ich würde mich interessieren, was Sie davon halten. Aber es könnte sein, dass das Experiment einfach nicht gut genug gemacht worden ist. Und es gibt viele solche Beispiele in der vergleichenden Verhaltensforschung und deswegen sind wir in der Aussage, was in der Stufenleitung von Komplexität der kognitiven Leistung vergleichbar ist, ist außerordentlich schwierig, weil es ja jedes Mal auch an die besondere biologische Situation der Spezies angepasst werden muss. Es müssen die relevanten Experimente gemacht werden und die sind schon allein wegen der sensorischen und motorischen Unterschiede, die sich bei den Tieren ergeben, außerordentlich schwer zu vergleichen.
Ja, Herr Huber, ich habe noch eine Frage zum Oktopus. Warum hat gerade der Oktopus, also warum hat gerade er diese Intelligenz entwickelt, Anführungszeichen Intelligenz? Warum jetzt zum Beispiel im Vergleich zu anderen Meeresgetier, Krabben oder so, die vielleicht so ein bisschen vor sich hindumpfen, nun gerade der Oktopus diesen Sprung nach vorne gemacht aus unserer Perspektive? Gibt es dafür eine Hypothese? Oder?
Also die Idee, dass Krabben oder generell Krebstiere vor sich hindumpfen, würden viele Krebsforscher natürlich vehement bestreiten. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel gerade Pistolenkrebse anschaut, sind die zu enormer Gedächtnisleistung fähig. Wenn man sich Roy Caldwell in Kalifornien arbeitet daran, Pistolenkrebs sind in der Lage, Individuen wiederzuerkennen. Das ist das, was man von einem Krebs auch nicht erwarten würde, dass er sich merkt, das ist Krebs A und das ist Krebs B. Also es ist, die Oktopusse haben nicht diese große Sonderstellung. Sie haben allerdings einen unwahrscheinlichen Vorteil. Wir sind Augentiere, Oktopusse sind Augentiere. Jeder von uns, der ein Haustier hat, sitzt vor seinem Hund oder vor seiner Katze, schaut ihn an, spricht mit ihm. Hund oder Katze schauen groß zurück, wir denken uns, er sich versteht alles, was ich sage, weil es schauen die großen Fragen in den Augen. Dass sich mein Hund vielleicht nur denkt, wann gibt es endlich eine Belohnung, wird bei uns wieder unterschlagen. Und das Gleiche ist beim Oktopus. Der Oktopus hat große Augen, ich komme ins Labor, Oktopusse sind sehr neugierig, alle Oktopusse sitzen an der Glasscheibe, ich freue mich, denke mir, großartig, alle mögen mich, alle interessieren sich. Dann teste ich den Oktopus und es ist teilweise erschütternd. Wir arbeiten bei uns im Labor mit Oktopussen, ich arbeite zusätzlich noch mit Riesenschildkröten und Stachelrochen und es ist, wenn man eine Publikation einreicht, wesentlich leichter, auch Fachkollegen davon zu überzeugen, dass Oktopusse was können, als eine Riesenschildkröte oder ein Stachelrochen. Weil beim Oktopus alle glauben, er ist wahnsinnig intelligent und alle sind sofort begeistert. Aber ich möchte ganz kurz noch auf das soziale Lernen eingehen. Bei aller Kritik, die man an der Studie haben kann, das ist eine fürchte ich fast Abendveranstaltung in sich selbst. Diese Tests, wie zum Beispiel, wo ich es kann, soziales Lernen anzusehen oder Objektpermanenz anzusehen, sind die Tests, die uns ermöglichen, zumindest Tiere mit einer ähnlichen Sinneswahrnehmung doch sehr gut vergleichen zu testen. Ist zum Beispiel inspiriert von den ganzen Vögelversuchen, testen wir derzeit Objektpermanenz eben an Riesenschildkröten und auch an Oktopussen und Sepien, einfach weil es ein wunderbar vergleichbarer Test ist. Was das soziale Lernen anbelangt, gibt es ein großes Problem, das ich persönlich damit habe. Oktopus ist ein nicht soziales Tier. Bei allen Fragen, die man über die Studie haben kann, die sozialen Cephalopoden, in denen es dann besser kontrolliert getestet wurde, sind alle komplett durchgefallen, was soziales Lernen anbelangt. Das ist sozusagen in meinen Augen die erste große Bemerkung, die man dazu machen kann, dass es hat funktioniert, es ist Science damals sofort drauf gesprungen und es hat geklappt, weil Oktopusse so intelligent sind. Aber eben alle Versuche, das mit sozialen Cephalopoden wesentlich besser kontrolliert nachzustellen, haben nicht mehr geklappt.
Ja, das ist so ein bisschen eine Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich zum Thema, ist sozusagen bei viele Tiere, die intelligent sind Gruppenwesen, sind Wesen, die in der Gemeinschaft leben, also zum Beispiel viele Primaten, Papageien. Herr Güntekühn, ist sozusagen eben nicht doch das gemeinsame Leben, ich meine, Herr Roth hat darauf hingewiesen, dass Affen sich untereinander ständig auch ein bisschen betrügen und genau einander einschätzen müssen, das ist, fördert offenbar auch die Intelligenz. Welche Rolle spielt sozusagen das soziale Leben als Wachstumsmittel für die Intelligenz, zum Beispiel bei Vögeln auch?
Das ist sicherlich eine ganz wichtige Variable. Kaum etwas ist so kompliziert wie ein soziales Interaktionsmuster. Das heißt, alle Individuen innerhalb meiner Gruppe, alle ungefähr auf meinem Niveau, auf meinem kognitiven Denkniveau, interagieren miteinander. Jeder will für sich das Beste rausholen. Es gibt längerfristige Freundschaften, Feindschaften. Ich muss die Individuen auseinanderhalten können. Der hat mir mal was getan, angetan. Irgendwann will ich es irgendwie zurückgeben. Das ist ein Freund von mir, da muss ich aufpassen, etc. Das ist etwas sehr, sehr Kompliziertes. Und was wir beobachten, bei Vögeln ist das nicht gut untersucht bisher. Bei Primaten gibt es wesentlich mehr Untersuchungen dazu. Ist, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen der Größe der Sozialgruppen und der Größe des Neokortex. Das ist nur eine Korrelation. Korrelationen haben immer das Problem, dass wir nicht wirklich wissen, wie die Kausalitäten liegen, aber die Korrelationen sind da und aus diesen Korrelationen kommt auch die Zahl, die Sie vielleicht auch kennen. Das heißt, wir Menschen kommen mit Gemeinschaften, die größer als 300 sind, nicht klar. Das ist so einfach, man nimmt die Korrelation, plottet die menschliche neokortikale Größe, guckt, bei wie viel Gruppengröße man ankommt und dann kommt man bei 300 an, man erzählt es den Architekten und die erzählen es zwei Generationen weiter und bauen dann entsprechende Siedlungen und so weiter. Wir wissen nicht genau, ob diese Zahlen stimmen, aber wir kennen nur die Korrelation. Es würde Sinn machen, aus meiner Sicht, weil Sozialinteraktionen tatsächlich sehr kompliziert sind. Nun gibt es kaum so komplexe soziale Interaktionen wie bei sozialen Insekten. Das ist ja wahrscheinlich das Komplexeste, zumindest sieht es für uns Menschen so aus, als ob es das Komplexeste wäre. Und darf ich auch eine Frage stellen?
Ja.
Darf ich ihm eine Frage stellen?
Ja.
Ist das so? Ist das tatsächlich eine so komplexe soziale Struktur oder sieht die für uns nur so kompliziert aus, funktioniert aber in der Regel nach einer Handvoll von einfachen Gesetzmäßigkeiten?
Nun, einfach in dem Sinne, dass etwa die Kommunikationssignale und die Vielfalt des Verhaltens einfach wäre, sicherlich nicht. Aber einfach im Sinne, dass häufig relativ wenig Lernen dabei beteiligt ist. Sehr viele von den sozialen Insekten, vor allem die Ameisen, aber auch die Termiten, funktionieren ja als Sozietät in der fantastischen Weise, weil sie fest geprägte Kommunikationswege haben, die nicht von den Individuen durch Lernen manipuliert werden können, die eben so starr sind, dass sie in dieser Weise, in dieser zuverlässigen Weise funktionieren. Das ist bei den Honigbienen durchaus in mancher Hinsicht aufgeweitet durch Lernen. Aber gerade der soziale Kommunikationsaspekt ist sehr stark genetisch vorgeprägt. Nun stellt sich da natürlich die spannende Frage, ist etwa genetisch programmiertes, also angeborenermaßen vorhandenes, aus der Entwicklung der Spezies, phylogenetisches Gedächtnis, weniger kognitiv als etwa individuelle Erfahrung.
Zumindest wäre es eine andere Definition von.
Naja, es wäre
ein legitim darüber zu, also es wäre ein anderes Begriff.
Ja, ich glaube, es wäre ein anderer Begriff und wenn man den strengen Begriff nimmt, der sozusagen von oben kommen, vom Menschen her nach unten auf die Tiere angewandt wird, der sehr stark auf individuelle Erfahrung und das Extrahieren von komplexen Bezügen in der Umwelt bezogen werden und Regelextraktion und dergleichen, dann würden auch solche komplizierten sozialen Systeme wie bei den Ameisen nicht zu besonders eindrucksvollen kognitiven Systemen gehören.
Weil nämlich, wenn ich das ganz kurz sagen darf, das, was ein Sozialsystem kompliziert macht, ist ja nur dann gegeben, wenn ich eine Individualerkennung habe. Wenn ich weiß, das ist der Erwin und das ist der Willi. Und mit Erwin und Willi verbinde ich unterschiedliche Interaktionsgeschichten. Wenn ich das nicht habe, dann mag es kompliziert aussehen, ist es aber nicht in dem Ausmaße.
Ich glaube, so einen Standpunkt kann man beziehen, wobei man aber wiederum dazu sagen sollte, dass in vielen, dass man einfach noch viel zu wenig weiß über die individuelle Erkennung auch in größeren Insektengesellschaften. Also da würde ich noch ein bisschen zuwarten, denn das wäre ja eine Sorte von individueller Erkennung, für die wir überhaupt gar keinen Zugang haben. Das wäre zum Beispiel eine olfaktorische. Und wenn es eine olfaktorische Erkennung wäre, wir hätten keine Möglichkeit, diesen sensorischen Kanal experimentell zugänglich zu machen. Also man müsste andere Wege finden und dort ist ja auch interessant. Dort, wo man bei Insekten individuelle Erkennung nachgewiesen hat, dort wird es visuell geleistet. Also auch wie wir es machen. Wir sind ja auch außerordentlich eingeschränkt, genau das zu erkennen. Und deswegen könnte man das noch ein bisschen offen lassen. Aber immerhin, Sie haben schon recht, die soziale Struktur, wenn sie denn nicht Bezug nimmt auf die individuelle Erkennung und die macht als Voraussetzung die Eigenerkennung, dann sind die Insektenstaaten eher kognitiv gering strukturiert.
Gehen wir nochmal ans andere Ende des Spektrums. Herr Professor Roth, Sie haben ja, oder Herr Menzel, Sie hatten gesagt, also es gibt irgendwelche kategorialen Sprünge, wenn man jetzt sozusagen, Sie haben ja nun gesagt, ein möglicher Punkt bei Menschen ist die Sprache, wenn ich das jetzt mal als neue Kategorie sehe. Es wird auch immer gesagt, Tiere können keine Symphonien komponieren, schreiben keine Gedichte, entwickeln keine wissenschaftlichen Theorien. Macht die Kreativität den Unterschied des Menschen zum Tier? Ist es die Sprache? Ist es Selbstreflexion?
Also für einen Biologen wie mich ist das immer sehr schwierig, das so zu sagen, aber man muss gezwungenermaßen sagen, die Sprache ist die syntaktisch-grammatische Sprache ist schon ein einzigartiges Instrument. Man könnte
Geben
sogar
Sie
sagen,
Zähne knirschen zu sozusagen.
Dass es eine Art neuer Datenträger ist, ein neues Datenformat, was da erfunden wurde. Und es ist ja nicht die Sprache, sondern es ist im Endhirn ein bestimmter Bereich, der offenbar in der zeitlichen Dimension Symbole besser manipulieren kann. Und diese neue Symbolverarbeitungskraft wurde offenbar in den Dienst der Sprache gestellt, die es vorher schon gab. So stellen sich einige Leute das vor und dafür spricht viel. Wir müssen eben sehen, ein 2,5-jähriges Kind ist relativ intelligent, so intelligent wie ein Schimpanse oder auch ein Rabenvogel. Und dann kommt plötzlich mit 2,5 Jahren diese taktisch grammatikalische Sprache hinzu, und das scheint eine neue Art der Informationsverarbeitung zu sein. Insofern ist man da schwankend, ist es kategorialer Sprung, ist es kein kategorialer Sprung, das müssen wir dahingestellt sein lassen. Ein kleiner Schritt mit großen Folgen. Aber wenn man mal zurückgeht auf das, was Herr Güntekin gesagt habe, diese Sprache ist wahrscheinlich spät, aber ganz schnell entwickelt worden unter extremem sozialen Druck. Und wenn man die Sprache entwickelt hat, dann wird soziale Interaktion außerordentlich viel leichter. Und es ist ja sehr spät, was sind 80.000 Jahre, ist nichts. Also das muss sehr langsam und sehr schwierig gewesen sein. Plötzlich kam der Knall und dann konnte man Dinge machen. Da kam die große Revolution, Kunst und völlig neue Art, die Höhlenmalereien und so weiter. Also wir rätseln dann noch rum, aber wenn überhaupt es irgendwo einen Sprung gibt, dann war es diese eine Sache. Und wenn wir nicht mit zu uns sprechen können, dann sind wir nicht wesentlich intelligenter als die intelligentesten Rabenvögel und Schimpansen. Das halte ich für eine der interessantesten Dinge. Zum Beispiel beim nichtverbalen Zählen kommen wir auch nicht über 5 und 6 hinaus. Und mit der Sprache können wir das plötzlich. Also das ist alles sehr vorläufig. Man muss sehr vorsichtig sein. Und aber auch nach 50 Jahren genauester Untersuchung über die Sprachfähigkeit von Tieren hat man nicht viel mehr gefunden als das, was ich jetzt sage.
Also wenn die Papageien Wörter auswendig können und auch Gegenstände benennen können, dann ist das noch nicht Sprache.
Nein, ich meine, ich glaube, der Weltrekord bei nichtmenschlichen Tieren liegt bei 1000 Wörtern. Aber es kommt auf das Zusammenfügen an, nicht auf die Anzahl von Wörtern. Und selbst der Alex konnte bis 5 zählen, 6 zählen, und zwar sinnvoll. Aber das können wir auch, wenn wir nicht mit zu uns sprechen kommen, kommen wir bis 5 oder 6. Das heißt, wir springen in ein neues Datenformat, so als ob wir ohne Schrift und Mitschrift eine Kultur haben, ohne Computer und mit Computer. Ein ganz neues Instrument, das alle wunderbar vorhandene Intelligenz nochmal steigert. Das wäre eine Möglichkeit zu erklären, weshalb dieser kleine Schritt eventuell große Folgen hat. Es ist hypothetisch und wird sehr spannend werden, was in den nächsten 20, 30 Jahren die Leute herausfinden. Vielleicht bei die Singvögel sind ein, in dieser Hinsicht noch ein Rätsel. Vielleicht kommt raus und es steht zu hoffen und befürchten, dass Singvögel eine syntaktisch-grammatikalische Sprache haben. Warum nicht? Es gibt keine guten Beweise, aber wer weiß, Onur.
Ich glaube es im Moment noch nicht, aber wer weiß.
Ja, eben.
Herr Professor Münzer. Ich frage mich, ob eventuell dieses Phänomen der Kommunikation auch auf einer recht elementaren Ebene, wie etwa bei der sozialen Kommunikation in den Insektenstaaten und besonders beim Bienentanz, so etwas wie eine Triebfeder für eine Form von Repräsentation, also Gedächtnisstruktur bedeutet, die in einem sozialen Wesen überhaupt nicht notwendig ist, nämlich, dass man eine Referenz herstellt zu einem Gedächtnisinhalt, der mitteilbar wird über das Symbolische dieser Kommunikation. In dem Moment kann es nicht mehr ganz einfach eine Sorte von motorischer Anweisung sein. Wenn ich ein Individuum bin, ich will irgendwo hin, dann reicht es vollkommen aus, dass ich aus meinem eigenen Gedächtnis diesen Weg sozusagen motorisch vorhernehme und dann entsprechend dieses Ziel ansteuere. Wenn ich aber dieses Ziel über diesen symbolischen Code mitteilen muss, dann brauche ich eine Form von Gedächtnisstruktur oder Repräsentation, jedenfalls etwas, was auf eine andere Ebene der motorischen Vorhernahme gehoben wird und nun in einen Kanal eingespeist wird, der interindividuell ist. Und das scheint mir so etwas Ähnliches wie eine Antriebsfeder für weitere kognitive Leistungen zu sein. Also wenn man die Evolution etwa beim Bienentanz anschaut, dann war diese ursprünglich so etwas bei unter dem freien Himmel hängenden Waben von etwa der indischen Riesenbiene, dass die eben sowas wie einen Flug durchgeführt hat, einen stationären Flug. Sie fliegt dorthin und ist dabei aufgeregt und schwänzelt. In dem Moment, wo das symbolhaft gemacht werden muss, Wenn das also in einem dunklen Kasten, in einer Höhle, ohne Bezug zur Sonne, wenn das also auf eine andere sensorische Modalität wie die Schwerkraft übertragen wird, wenn also in plötzlich eine Verknüpfung hergestellt werden muss, die anfängt, die gar nichts mehr zu tun hat mit dem, was das eigentliche motorische Programm ist. In dem Moment wird es eine potenzielle Ausgangsposition für eine Reihe von, man könnte sagen, abstrakten Formen der Aufgabenbewältigung mit Entscheidungen, mit Planungen, mit Vergleichen und auf die Weise etwas, was sogar dann nicht nur auf das Individuum, sondern im sozialen Kontext existiert.
Da wäre eher die Frage, warum haben diese sozialen Insekten nicht die Sprache im höheren Sinne entwickelt? Sie hätten das tun können. Sie haben ja abstrahiert auf eine neue Symbolebene, wie du gerade sagst, haben aber den weiteren Schritt nicht vollzogen.
Noch nicht.
Noch nicht. Warten wir mal 100 Millionen Jahre.
In dem Moment, wenn es sowas gäbe wie eine individuelle Erkennung im, sagen wir mal, Bienenstaat, auf der Ebene von ihrem unglaublichen, schier unbegrenzten olfaktorischen Unterscheidungsvermögen, dann würden wir möglicherweise noch gar nicht den Ansatz einer Frage haben, was denn da voneinander in der Kommunikation gelernt wird. Also wenn wir müssten zum Beispiel wissen, ob ein Tier, das lügt, als tanzendes Tier, also sendendes Tier, ob das nach einer Weile anders behandelt wird als Tiere, die zuverlässige Informationen liefern. Ja. So etwas. Oder wenn Tiere etwas angeben, was unmöglich ist, dann müssten sie anders behandelt werden, als wenn sie etwas angeben, was in dem Bereich dessen der eigenen Erfahrung der anderen, der aufnehmenden Tiere.
Das würde voraussetzen, dass die Bienen sich untereinander erkennen, also sich
nicht mit Namen ansprechen. Sie müssten sich untereinander erkennen und nicht nur als Gruppen, sondern als Individuen.
Wir müssen leider zum Ende kommen erstmal. Also ich hoffe, die ganze Veranstaltung hat einen Einblick gegeben in dieses umfassende, wirklich sehr komplizierte und große Thema. Es hat, glaube ich, eine ganze Menge Einsichten gegeben. Noch mehr offene Fragen, was ich auf jeden Fall schon mal gelernt habe, dass es mit Walen und Delfinen doch nicht so weit her ist und hingegen Raben und Elstern, die bisher eindeutig unterschätzt worden sind. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Referenten und noch einen schönen Abend.
Sie hörten die abschließende Diskussion zur Tagung Evolution der Kognition – Denkende Tiere der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, aufgezeichnet am 10. März 2010 in Berlin. Moderiert wurde die Runde vom Wissenschaftsjournalisten Hartmut Wewetzer. Er befragte den Biopsychologen Onno Güntekühn, die Neurobiologen Michael J. Kuber und Randolf Menzel und den Hirnforscher Gerhard Roth. Nachhören können Sie sämtliche Vorträge der Reihe unter wissen.deradio.de.